Liebe Hörer, kommt mit uns raus in die Wildnis und lauscht unserer Folge 418. Dort drüben, dort ist Robert Krüger und ihr seht, er ist richtig gut zu den Vögeln.
Cheep, cheep, das ist ein ganz billiger Gag. Herr Giesbert dagegen ist ein totaler Womanizer und auf dem Weg nach Mallorca.
Oh yeah.
Ja.
Gut zu Vögeln. Worum ging's?
Um Sex. Nein. Nicht nur, auch. Also das Wortspiel ist tatsächlich so billig im Titel dieses Films. Gut zu Vögeln ist eine, also die offizielle Aussage der Filmfirma da, ist eine antiromantische Liebeskomödie. Das stimmt auch soweit. Ich weiß schon, dass ich mir jetzt mit meiner Besprechung echt keine Freunde mache bei vielen Leuten. Ich habe nämlich sehr viele Verrisse über diesen Film gelesen und gleich vorab, das hier wird kein großer Verriss. Aber erstmal, worum geht's? Okay. Es geht um eine Frau namens Merlin. Sie ist irgendwo Mitte Merlin. 30, würde ich vermuten. Von Anja Knauer gespielt. Die ist so Society-Reporterin oder sowas und mit gleich in der Eröffnungsszene des Films macht ihr Freund mit ihr Schluss. Und jetzt ist sie zwar eigentlich irgendwie froh, dass sie diesen neuen Job demnächst antreten wird, sie übernimmt da eine neue Redaktion und das stellt sich dann alles nicht so toll raus, wie sie sich das dachte, aber das weiß sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber jetzt hat sie erstmal keinen Freund mehr, fällt in ein relativ tiefes Loch. Und braucht auch relativ schnell was Neues zum Wohnen. Und ihr Bruder...
Oh, schmeißt er sie raus, oder was?
Das wird nicht so gezeigt. Das ist einfach klar, sie will da jetzt nicht mehr wohnen und sie braucht was anderes. Und dann wird relativ schnell vermittelt, dass ihr Bruder, der von Max Giermann gespielt wird, den kennt man aus Switch, also ist ein deutscher Film, der vermittelt ihr einen Platz in einer WG von seinen besten Kumpels, aus der er nämlich ausgezogen ist. Also der Bruder von ihr wohnte eben mit zwei anderen, mit einem Typen namens Jakob, der ist Barkeeper und so ein Womanizer-Typ, der im Grunde, ja, hier mal ein Flirt, da mal ein Flirt, hier mal ein One-Night-Stand, aber nie was Ernstes hat. Dann eben ihr Bruder, der ein Spießer vor dem Herrn ist. Und dann noch ein schwuler Türke. Die drei haben eine WG, der Spießer zieht aus und jetzt denkt er sich, Mensch, bevor ihr hier irgendwen anders reinholt, dann nehmt doch meine Schwester, die sucht eh gerade was. Bisschen das Problem, die kennen die natürlich schon und der große Frauenaufreißer kann sie überhaupt nicht ausstehen und ist da erstmal total dagegen. Lässt sich aber dann breitschlagen, weil die ist ja nun in einer Notsituation und demzufolge machen sie das dann, sie zieht dann da ein und jetzt hast du eben zum einen hier die Verlassene, die getröstet werden muss, da den großen, den One-Night-Stand-Künstler, der sich nicht auf eine Beziehung einlassen kann, den schwulen Türken, der irgendwie so ein bisschen die Comic-Relief-Figur ist, obwohl das Ganze natürlich an vielen Stellen lustig gedacht ist. Hier braucht man jetzt nicht unbedingt einen Comic-Relief, aber er ist so ein bisschen der Clown in der Gruppe, der immer mal so für den Gag von der Seite sorgen darf. Und der Spießer, der hin und wieder natürlich noch auftauchen darf und muss. Und daraus kannst du dir dann die Versatzstücke einer üblichen deutschen Rom-Com zusammenbauen.
Okay. Ich denke nicht Rom-Com.
Nein, komm, ja red das wie mal. Gesagt, die Tagline ist antiromantisch. Ich glaube, was sie damit sagen wollen, ist so ein bisschen, dass der Film darauf verzichtet, jetzt die Romantiksoße so ganz dick aufzutragen, sondern versucht, die Scherze eher aus anderen Dingen zu bauen. Natürlich ist da der eine oder andere Witz unter der Gürtellinie dabei, aber so schlimm ist es eigentlich nicht. Also bei dem Titel Gut zu Vögeln hätte ich jetzt sehr viel Schlimmeres erwartet. Was man natürlich nicht erwarten darf, ist jetzt irgendwie eine originelle Story, die wir so noch nicht erzählt bekommen haben. Oder eine Story mit enormem Tiefgang oder Figuren, die besonders dreidimensional wirken, das alles kriegt man nicht. Aber wenn man, ehrlich gesagt, erwarte ich das bei so einer Feel-Good-Movie, Konstruktion, wie die hier von vornherein schon ansagt, dass sie, also was anderes will das, glaube ich, auch nicht sein.
Ja.
Insofern gehe ich dann da auch gar nicht mit so einer Erwartung rein, sondern ich sitze dann im Kino und denke mir, na gut, mal gucken, ob jetzt die Witze nicht allzu flach sind und ob ich da ein bisschen lachen kann. Und das kriegt der Film durchaus hin. Also natürlich bedient er einen Haufen Klischees. Also ich habe dann irgendwie in Kritiken gelesen, ja, natürlich können Frauen nicht parken, ausparken und so. Solche Kritiken, weiß ich nicht, kann ich nicht so richtig ernst nehmen, weil die eine Szene, wo sie beim Ausparken andere Autos rammt, das hat ehrlich gesagt nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist, sondern das ist ganz klar, die Szene wird an der Stelle, glaube ich, vollkommen falsch verstanden, weil ich würde sagen, sie ist einfach nur wütend und es ist ihr egal und es macht ihr Spaß, die anderen Autos zu rammen. So habe ich die Szene interpretiert. Also wenn okay. ich dann in Kritiken solche Sätze lese, lese ich eigentlich gar nicht mehr weiter, aber nee, da habe ich doch gemacht, habe mich dann wieder aufgeregt. Na, egal. Jedenfalls,
ja, ich hab gerade auf Filmstarts geguckt und da ist auch nicht die Bewertung so positiv. Also da ist ein Kommentar drunter, was für ein Totalausfall in der Sneak Preview.
Das zum Beispiel sehe ich überhaupt nicht so. Totalausfall in der Sneak Preview, die Leute haben gebrüllt und gelacht bei uns im Kino. Ich habe es umgerechnet, die Leute haben ihm 7 Punkte gegeben.
Das ist doch gut.
Und bei uns in der Sneak waren die Leute höchst vergnügt. Also fast schon mit frenetischem Mitklatschen bei gewissen Mallorca-Szenen am Schluss. Natürlich wird der gegen Ende kitschig, weil wie es sich für so eine Rom-Com gehört, natürlich am Ende muss irgendwie noch Rom kommen, weil Com war schon. Konnte man mir jetzt folgen? Ich bin mir nicht sicher, aber egal. Jedenfalls, da wird es dann...
Ich habe es viel schlechter verstanden, dass du es gemeint hast, ja?
Jedenfalls, die Sache ist natürlich extrem vorhersehbar und alles. Das ist, will ich überhaupt nicht anders behaupten, aber wie gesagt, ich erwarte auch nichts anderes. Und die Checkboxen, die da bedient werden müssen, bedient er im Grunde ähnlich wie das ein Dreiohr, Hasen, Ohren, Ratten und wie die alle heißen, auch macht. Das vielleicht ist der. Sind andere noch eine Idee cleverer geschrieben oder ein oder andere Gag ist ein bisschen smarter, das mag alles sein. Okay. Aber ich fand den als Feel-Good-Movie durchaus ganz lustig. Der hat zum Beispiel immer wieder solche Bewerbungsszenen, wo Leute sich für die WG bewerben und dann sitzen in einer relativ schnellen Schnittfolge, so ein bisschen erinnert das an so Switch oder sowas, wo du dann so Szenen immer aneinandergereiht kriegst, sitzen dann halt Leute, die sich für die WG vorstellen und sagen, was wie so ein Bewerbungsgespräch, wo sie sich klar machen, versuchen rauszustellen, was jetzt an ihnen das Gute ist, warum sie jetzt ein guter WG-Mitbewohner werden. Und da ist eine Figur absurder als die andere. Also das sind so richtige Komplettausfälle, diese Bewerber. Und das ist tatsächlich ganz lustig. Und
okay. Ja, warum nicht? Also dann, der, ja, mein Gott, du bist eine Sneak. Also.
Der Film macht an der Stelle dann auch so Sachen wie eine Nora Tschirner in diesen Bewerbungsvideos eine Männerrolle spielen zu lassen, namens irgendwie Dieter oder sowas irgendwo aus Sachsen. Und das hat Nora Tschirner mit ihrem besten, schlecht nachgemachten sächsischen Dialekt und wirklich auch betont schlecht verkleidet, wie sie da Dieter macht. Und am Ende des Films im Abspann sind auch noch ein paar Outtakes von der Szene drin. Und
allein wenn ich am Ende Outtakes kriege, das würde mich so wieder versöhnen.
Genau.
Selbst wenn ich mich zwischendurch geärgert habe, vielleicht.
Ich habe mich eigentlich nicht geärgert. Also ich habe da gesessen, hab meine Erwartung war im Grunde in dem Augenblick, wo ich am Anfang in der Eröffnungsszene Christian Tramitz sehe, an einem Filmset, wie er irgendwie seine Textzeile versaut und danach im Film nie wieder auftaucht, dachte ich schon so, naja, okay, ist irgendwie Redpack-Produktion, also hier Bully steckt da irgendwie wahrscheinlich mit dahinter. Gemacht ist er allerdings von einer Frau, die ihn auch geschrieben hat, Mira Thiel heißt die Gute. Kannte ich jetzt nicht, habe ich auch nicht weiter hinterher recherchiert. Das Ganze geht ganz klar, also es macht einen Haufen Seitenhiebe auch auf andere Filme, also wir haben so eine Teufeltrick-Prada-Anspielung und wir haben noch ein paar andere, die in solche oder ähnliche Richtungen gehen.
Vielleicht muss man aber dann dafür ein Verständnis haben.
Nee, ach, der Film also, funktioniert auch ohne, dass du das verstehst. Aber,
ja, aber weißt du hier, dieser, der da immer diesen Kommentar geschrieben hat, klischeehafte Pipi-Kaka-Fremdschämen, Zelluloid-Verschwendung. Naja.
Erstmal ist der nicht auf Zelluloid gedreht worden, zweitens Pipi-Kaka kommt echt, also es gibt einmal so ein Themenspektrum, dass Frauen nicht pupsen würden. Insofern, ja, okay, vielleicht ist er ein bisschen Kacker im übertragenen Sinne an der Stelle. Aber Pippi wüsste ich jetzt gar nicht und ist ehrlich gesagt auch nicht. Also es werden auch kaum schmutzige Wörter in den Mund genommen. Und das, was ich mal ganz angenehm fand, ist, dass das, wie soll ich das ausdrücken? Es trifft halt so, es zielt auf so eine so eine Gruppe von, wir hatten in letzter Zeit immer so Komödien, wo dann so 18-, 19-, 20-Jährige irgendwie die Hauptrollen spielten. Ja. Und hier sind es jetzt halt wieder Leute, die sind irgendwie so Mitte, Ende 30. Nicht, dass ich mich jetzt in irgendeiner Lebenssituation von den da Dargestellten befinden würde, großartig, aber irgendwie, ich konnte da durchaus lachen, das ein oder andere Mal. Natürlich war das jetzt nicht der große Wahnsinnshumor, aber wie gesagt, die Leute, die den im Kino so richtig gehatet haben, was ich jetzt mehrfach gehört habe, ich weiß nicht, ob die entweder generell immer erwarten, dass alles große Literatur sein muss oder ob die einfach komplett auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Bei uns im Kino war ich wirklich nicht der Einzige. Es wurde schallend gelacht und es ist am Ende eine Geburt drin, die in einer Mallorca-Party-Diskothek stattfindet und mit sehr lustigen Reaktionen des dortigen Publikums begleitet wird, ohne jetzt den Witz zu spoilern. Und sonst hatte der Film auch ein paar nette Ideen, einfach ein paar Sachen anders zu machen, als das bisher in Komödien gemacht wurde. Und für meinen Begriff hat der gute Chancen, relativ gut anzukommen bei einem breiten Publikum. Da kann man jetzt dann natürlich dann wieder drüber meckern und sagen, das ist halt so ein Bild-Zeitungs-Publikum dann oder so. Aber wenn ich sehe, wie ein Fuck You Goethe ankommt, der effektiv auch nur eine Menge schlechter Zoten sind, dann ist das hier absolut dieselbe Schiene. Und wenn ein Fuck You Goethe unser erfolgreichster Irgendwas-Film werden kann, dann will ich nicht sagen, dass der jetzt hier irgendwie besser wird oder weitergeht oder so, aber ich bin noch der Meinung, der wird seinen Schnitt machen an der Kinokasse.
Ja, das ist doch gut.
Ich lasse mich gerne überraschen, dass ich jetzt Unrecht habe, aber ich fand den nicht schlecht.
Okay, schön, ja. Also klingt so, als würde ich ihn mir nicht im Kino anschauen, aber wenn er mal irgendwo im Fernsehen oder bei Netflix vorbeigeschwommen kommt, dann kann es durchaus sein, dass ich da drauf klicke.
Ja,
so würde ich es, glaube ich, sehen.
Zum Beispiel eine hervorragende Sache am Schluss spielt, brauchen wir einen Frauenarzt, der Stellung nimmt zu gewissen Themen der Empfängnisverhütung. Die Rolle wird gespielt von Oliver Kalkofe und das ist großartig. Das ist wirklich großartig.
Das ist schön. Das mag ich ja, wenn da irgend so Stars drin auftauchen, die sogar ich kenne. Das finde ich ja immer super, da freue ich mich.
Ja, es sind auch ein paar Cameos drin, also da läuft dann, hast du, wie gesagt, in so Nebenrollen, du hast dann der Freund am Anfang, der sie verlässt, mit dem sie zusammen war, wird von Kai Wiesinger gespielt, das ist ein typischer deutscher Schauspieler, du weißt jetzt wahrscheinlich nicht, wer es ist, aber den kennt man halt.
Doch, ich glaube sogar schon.
Okay.
Ich google ihn mal und dann sage ich, oh nee, doch nicht.
Gut.
Das ist doch so ein, nicht Landarzt, aber irgend so Zeug spielt der doch, oder?
Ach, ich glaube, der ist mit Sicherheit auch schon ein paar Mal im Tatort drin gewesen und so. Da ich jetzt so mit der Landarzt- Szene nicht so vertraut bin, wage ich jetzt nicht zu antworten.
Also es ist ein bisschen, müssen wir noch mal ein bisschen dran arbeiten, oder?
Ja, naja, wie gesagt, unsere Hauptfigur Max von Thun und Anja Knauer, das sind so die beiden, die man die meiste Zeit sieht. Dann hast du, wie gesagt, Kai Wiesinger, eine Szene weg, taucht nie wieder auf. Ah doch, zwischendrin noch einmal ganz kurz. Christian Tramitz, eine Szene weg. Oliver Kalkofe nur am Ende vom Film ganz kurz drin und dann halt so so Cameo-Auftritte, Rolf Eden, Jürgen Vogel und so, die laufen dann mal einmal durchs Bild, das ist einmal kurz zu sehen oder sowas. Ja,
wie cool.
Das ist natürlich dann immer nett gemacht, aber das spricht jetzt weder für oder gegen den Film. Ich finde es nur insgesamt dann immer schon. Also ist mehrere von solchen Momenten im Film, wo man dann so, ach, ja, okay, und dann ist er wieder weg.
Cool.
So, jetzt.
Hast du Punkte gegeben?
Habe ich nicht. Ich gebe auch mal 7 Punkte. Oder sagen wir mal 6,5.
Ja, was jetzt?
6,5.
7 wäre aber schon angebracht.
6,5.
6,5 von 10. Ich habe das schon mal eingetragen.
Ja. Jetzt dürft ihr mich in den Kommentaren haten, was ich für einen schlechten Geschmack habe. Ist mir aber egal. Mhm. Und wir kommen derweil zum nächsten Film.
Ja.
Über den ich auch sprechen muss. Weil, hast du ja auch gesehen? Nee.
Nee, ich habe keine Filme geschaut in der letzten Woche. Ich habe entdeckt, dass es die 8. Staffel von Big Bang Theory auf Netflix gibt und ich bin jetzt bei Folge 18 oder so.
Okay, da kommen wir gleich zu.
Ja.
Denn ich habe noch einen noch nicht allzu alten Kinofilm, der jetzt gerade in den Verleihportalen und wahrscheinlich auch auf DVD und Blu-ray aufgetaucht ist. Mhm. Und zwar Mission Impossible Rogue Nation.
Oh.
Die neueste Ausprägung der Mission Impossible-Reihe. Natürlich, wie sollte es anders sein, mit Tom Cruise in der Hauptrolle.
Ist das jetzt, oder?
Ich glaube auch. Wobei ich das jetzt nicht beschwören würde. Plot ist schnell erzählt. Wir haben diese Organisation, für die wie heißt er? Ethan Hunt arbeitet, wird vom US, ich sag jetzt mal Senat, Kongress, irgendwas, Dings, Regierungsdings, aufgelöst, weil es irgendwie, keine Ahnung, die CIA stellt sich da quer und sagt, hier, das sind irgendwelche Rowdy-Schurken, die machen hier, was sie wollen und bringen andauernd alles Mögliche in Gefahr und sind von weniger Nutzen als überhaupt. Insofern, das lösen wir auf und integrieren das in die CIA und die verbleibenden Operatives, die noch draußen sind, die sind alle böse und die müssen wir einfangen. Gleichzeitig wird Ethan Hunt leider in eine Problematik verwickelt mit einer Verbrecherorganisation namens das Syndikat, von dem alle glauben, dass es das gar nicht gibt, sondern das hätte er sich ausgedacht, um die Existenz seiner eigenen Organisation da zu rechtfertigen. Insofern kann er da jetzt nicht auf die Hilfe von der CIA hoffen, sondern muss sich da jetzt selbst durchschlagen und ist quasi freiwillig von allen Seiten. Also sowohl die Bösen sind hinter ihm her, als auch die CIA selbst ist hinter ihm her. Und seine eigenen Jungs sind aufgelöst worden, also haben jetzt ein bisschen die Hände gebunden. Allerdings stehen sie noch zu ihm. Insofern haben wir dann wieder Simon Pegg, der ja...
Das ist doch in jeder Folge, Folge.
Ja.
Mission Impossible so.
Irgendwie so ein bisschen. Also wir haben jetzt Simon Pegg, der jetzt eine immer größere Rolle bekommt. Er will jetzt ja auch Field Operative werden und macht demzufolge diesmal keinen Rückzieher oder beziehungsweise, was heißt Rückzieher? Also er lässt sich nicht abwimmeln, sondern sagt, ich bin jetzt hier vorne dabei und die Operation läuft jetzt mit mir oder gar nicht. Und wir haben im Hintergrund natürlich dann wieder die Figur von Wing Rames, der so ein bisschen der clevere Technikbastler im Hintergrund ist. Simon Pegg ist ja so der Computeronkel und Ethan Hunt halt fürs Grobe zuständig. Und dann haben wir noch Jeremy Renner, der so ein bisschen der Organisator und der Chef von dieser Einheit ist. Es kommt dann noch eine Frau dazu, die vom englischen Geheimdienst ist und die ganze Zeit so ein bisschen hin und her oszilliert, ob die jetzt gut oder böse ist, das weiß man nicht. Aber für die meiste Zeit des Films muss man irgendwie mit ihr klarkommen, entweder zusammenarbeiten oder sich irgendwie gegenseitig mal was wegschnappen oder so. Kann ich jetzt auch nicht alles verraten. Und das ist dann natürlich der Schauplatz für viel Action. Also es wird viel Product Placement durch die Gegend gefahren, hauptsächlich deutsche Autos. Und deutsche Flugzeuge sind auch sehr prominent, ganz seltsam. Das ist so ein Militärflugzeug am Anfang. Und da steht aus eigenartigen Gründen einfach die Produktbezeichnung, was das für ein Flugzeug ist, in riesigen Lettern auf der Seite, was bestimmt beim Militär immer so ist. Dass sie da auf ihre Transall bestimmt ganz groß Transall draufschreiben.
Keine Ahnung.
Es ist keine Transall, aber sowas in der Art. Ja. Natürlich, da kracht es ordentlich und es ist wieder viel, viel Action drin. Diesmal wird nicht an irgendwelchen Seilen runtergehangen, sondern die hauptsächliche Action findet diesmal mal so unter Wasser statt, in so einem komischen Wirbelkammer. Alles sehr spektakulär. War schönes Popcorn-Kino, ohne dass ich jetzt sage, oh mein Gott, das ist das Beste, was ich gesehen habe seit. Einfach lässt sich, wenn man auf diese Mission Impossible-Reihe steht und das einfach vervollständigt, haben möchte, auf der eigenen Liste, wo man den Haken setzen muss für den nächsten Teil, dann lässt sich das gut weggucken. Ist auch stellenweise ganz spannend und schön gemachte Action. Nichts Besonderes, gebe ich jetzt auch mal 7 Punkte. Wie gesagt, solides Action-Kino, wie man das von der Mission Impossible-Reihe erwartet.
Okay.
Ja, und auch stellenweise ganz witzig so mit Simon Pegg als, ja, so ein bisschen als die Comicfigur da drin in der ganzen Sache. Hat es schon auch den ein oder anderen lustigen Moment.
Vielleicht gleich mir das mal aus. Klingt ja nicht so verkehrt.
Ja. So.
Aber bis dahin muss ich erst noch die 8. Staffel von Big Bang Theory fertig schauen. Ich würde mal sagen, für Fans der Serie geht es genauso gut weiter wie in den ersten 7 Staffeln. Da kann man einfach locker wieder einsteigen und weiterschauen. Ganz schön, wie sie gewisse Sachen, die dazwischen passiert sein müssen, mitverarbeiten. Also sie es gibt einen neuen Charakter, also einer von den Nerds hat eine neue Freundin und die wird schön eingeführt. Ich überlege jetzt, es passiert noch etwas, was mit der Außenwelt um die Schauspieler zu tun hat. Was ich jetzt aber eigentlich nicht spoilern will, was aber sehr, sehr gut verarbeitet ist. Also ganz, ganz hervorragend wird damit umgegangen, was da so drumherum um die Serie passiert ist. War das jetzt verklausuliert genug und jeder, der es weiß, hat es verstanden?
Das kann ich unmöglich beantworten, weil ich weiß es ja nicht. Und da ich ja auch noch keine einzige Folge Big Bang Theory gesehen habe oder vielleicht mal eine halbe, kann ich das jetzt auch unmöglich einordnen, was du da gerade gesagt hast.
Okay. Ja, ich hab jetzt nochmal darauf geachtet, also es ist deutlicher Love-Track drunter, wobei es kein eingespielter ist, sondern es ist Publikum da. Also man sieht auch an manchen Stellen, wie sie dann stehen bleiben und warten, bis fertig gelacht wurde.
Ja, genau. Also und das nervt mich.
Weil das Publikum vor Ort ist. Aber es ist sehr knapp geschnitten. Also es fühlt sich an manchen Stellen so an, so ernsthaft, die haben doch da nicht nur so einmal gelacht, sondern da lacht man doch länger drüber. Und
nicht wenn es der 64. Take ist.
Das kann natürlich sein, ja. Ja. Also mir gefällt es nach wie vor sehr, sehr gut. Wir haben jetzt eben bis kurz vor die Sendung geschaut und oder bevor wir aufgenommen haben, geschaut und dann habe ich, weil wir da nicht weiterschauen wollten, habe ich mal geguckt, was sonst so im Fernsehen kommt. Und da kam halt auch Big Bang Theory, aber halt auf Deutsch. Und das, also es ist schon noch lustiger, wenn man es auf Englisch guckt. Vorsichtig formuliert.
Vorsichtig formuliert, okay.
Ja. Sag mal, am Wochenende kam die erste Folge von Schulz und Böhmermann. Hast du das geschaut?
Ja, habe ich.
Live?
Live. Ich saß direkt vorm Fernseher mit einem Kumpel, okay, und habe das live geguckt.
Also
mich auch sehr gefreut, weil...
War ja natürlich nicht live, weil die haben ja schon 5 Folgen aufgezeichnet.
Ja, also, nee, ich meine jetzt halt live, fertig, bei Erstausstrahlung im Fernsehen.
Ja.
Es war seit langem mal wieder, dass ich mal hier synchron richtiges Fernsehen live
geguckt habe. Echtes Fernsehen geguckt.
Ja, mache ich ja sonst kaum noch. Habe ich aber gemacht.
Und wie fandst du es?
Für eine erste Folge nicht übel. Konzept sauber geklaut bei sich selbst, kann man ja machen. Ist ja das eigene Konzept von Böhmermann gewesen. Also ich weiß nicht, wer es erfunden hat, aber
ja,
es ist halt bei Roche und Böhmermann im Grunde 1:1 kopiert, aber auch so richtig auf die Fresse kopiert, dass man auch nicht irgendwie groß sagen kann, naja, das ist ja da und da geklaut, sondern das ist ja so auf die Fresse und direkt. Das ist
einfach jemand anders hingesetzt und fertig.
Ja, hinten hat man noch die Wand geändert. Und man hat William Cohn durch Sibylle Berg ersetzt. Ja. Ansonsten all the same. Die Nummer mit den Karten, also die hatten da irgendwie so ein eigenartiges Spiel sich ausgedacht, dass jeder Gast kriegt eine, und die Moderatoren auch kriegen eine Karte, mit der man die letzte Minute rausschneiden lassen kann. Oder wenn jemand anders die letzte Minute rausschneiden lassen wollte, das wieder countern kann und damit wieder dafür sorgen kann, dass sie drin bleibt. Oder irgendwie in die Zukunft eine Minute rausschneiden. Und das haben die Gäste, glaube ich, nicht kapiert. Und es führte zu viel Zeitverschwendung in der Sendung ohne einen nennenswerten Effekt.
Ja.
Da fand ich das Piepsen von früher besser.
Kollege war der Einzige, der es so richtig...
Genau, wer war eigentlich zu Gast, können wir mal ganz kurz sagen. Kollege war da, das ist ja dieser Rapper. Dann die Drehbuchautorin, deren Name mir gerade entfällt, Anita irgendwas oder so ähnlich.
Ja, sowas.
Die mit Til Schweiger zusammen im Grunde hier diese ganzen Küken-Hasen-Filme geschrieben hat. Dann der Typ, der mal als Hochstapler verurteilt wurde und im Knast saß, weil er sich als Psychiater ausgegeben hat und auch irgendwie an der Klinik gearbeitet hat, jahrelang.
Was ganz lustig ist. Schade, dass der Martin nicht da ist. Der könnte da jetzt bestimmt was zu sagen.
Ja, und
also nicht, dass er ein Hochstapler ist, aber der arbeitet, glaube ich, in so einer Klinik.
Jörg Kachelmann war noch da.
Auch so ein Hochstapler. Der behauptet, er könnte das Wetter vorher sagen.
Ach, das kann ja schon ganz gut. Auf dingsbumswetter.com. Wie fandst du die Sendung?
Ich mochte das Konzept früher. Sie haben es nicht geschafft, dass die Leute richtig miteinander interagieren. Als es mal losgegangen ist, haben sie sofort wieder unterbrochen, weil sie der Ansicht waren, sie müssen jetzt jemanden mit reinholen. Also irgendwie hatten sie die Sendung nicht richtig im Griff. Dann war es dann doch irgendwie so, okay, wir interviewen den, dann interviewen wir den, dann interviewen wir die, dann interviewen wir den. Zwischendrin ging es mal so ein bisschen hin und her und das fand ich ein bisschen mühsam. Sie hatten aber deutlich auch ihre hellen Momente, wo sie dann, also wo dieser Humor von den beiden so richtig durch ist, wo sie sich gegenseitig angehen, wo sie ihre Gäste ironisch böse angehen. Das mochte ich, aber ja, also ich werde es wieder gucken.
Also ich sehe den Punkt, den du machst, das ist mir auch aufgefallen. Meiner Meinung nach, Böhmermann hätte irgendwann Schulz einbremsen müssen, weil Schulz einfach zu sehr in die Idee verliebt war, jetzt ganz lange mit Kollega zu reden. Und es war, ja, irgendwann trug das nicht mehr, weil aus dem war auch nicht viel rauszukriegen. Der war zwar irgendwie lustig, aber...
Der fand ich schon unterhaltsam.
Echt? Nee, ich hätte mehr gerne... Also ich fand, das Gift, was Postel da reingespritzt hat in die Runde, hat der Sendung sichtbar gut getan.
Ja.
Ab dem Augenblick kam so ein bisschen, also ist Böhmermann wach geworden, weil der ist schon fast eingeschlafen vorher. Weil den hat das nicht ange, nicht, also ich weiß nicht, dieses Gespräch zwischen Schulz und Kollega, da saßen alle anderen rum und keiner wusste, was dazu zu sagen, außer diese zwei Musiker, die sich über so Musikersachen unterhalten. Mhm. Und dann, als das so ein bisschen aufgemacht wurde, Olli Schulz hat das dann später nochmal entführt. Irgendwie eine Böhmermann fragt Anita sowieso, ob sie, wessen Leben sie verfilmen will. Sie sagt Kollega. Schulz dreht sich zu Kollega, redet wieder 2 Minuten mit ihm. Und du denkst, ja, Alter, wir waren gerade bei ihr. Aber also, die müssen noch so ein bisschen so einen Flow finden. Und Olli Schulz ist halt kein Moderator im eigentlichen Sinne, der da irgendwie einen Sinn für hat, für so, also unterstelle ich ihm jetzt einfach. Ist halt einfach nicht sein Job normalerweise.
Nö.
Und da muss er jetzt, da müssen sie noch so ein bisschen so das Timing finden. Aber insgesamt fand ich, haben sie diesen Spirit von der Sendung schon ganz gut wieder aufgefangen.
Ja. Ja, also hat schon Spaß gemacht, den zuzuschauen. Aber, ja.
Man hatte ja das Konzept so original geklaut, dass man sogar am Schluss diese Nachbesprechung ohne Gäste drin gelassen hat. Die ist ja damals
ohne bei Publikum.
Bitte?
Publikum geht auch raus.
Publikum geht auch raus, okay.
Ja.
Also das gab es ja damals auch schon. Und das hat man jetzt auch drin gelassen und da hast du sofort gemerkt, dass sie es ja schon selber auch so reflektiert haben, also dass auch ein Böhmermann wusste, dass die Sendung vom Timing irgendwie kaputt war, aber ja. Ja, mein Gott, für eine erste Sendung finde ich das okay.
Vielleicht hätten sie noch ein bisschen länger machen sollen und noch anders schneiden.
Ja, oder vielleicht hätten sie sich diesen blöden Witz sparen sollen, dass am Anfang irgendwie die Einspieler alle falsch sind. Meinst du, der war echt? Oder, also meinst du, das war eine echte Fehlfunktion, weil irgendeiner auf den falschen Knopf gedrückt hat? Oder meinst du,
das war sehr echt? Also
ja, es gibt ja noch 2 Möglichkeiten. Also entweder war es komplett echt und also einfach irgendeiner hat gepennt. Zweite Variante, die Moderatoren wussten es nicht und die Redaktion hat sich gedacht, die verarschen wir live on tape. Mal gucken, was draus wird. Was
auch sehr lustig ist.
Ja, oder dritte Variante, das war alles gespielt. Also ich kann mir auch nicht, also gespielt glaube ich nicht, aber an die Verkackung kann ich auch nicht so richtig glauben, weil ehrlich gesagt, wie wird das denn ablaufen? Du hast irgendwie sinnvoll benamste MP3-Dateien in deiner Play-Queue und wenn er sagt, hier ist jetzt Jörg Kachelmann, dann klickst du auf das MP3, was Jörg Kachelmann heißt.
Aber also, vielleicht war ausgemacht, dass als erstes Jörg Kachelmann kommt und dann hatten sie die Reihenfolge fertig und jemand hat gesagt, okay, fahrt den Ton ab, der jetzt da liegt, weil ausgemacht war Kachelmann als erster. Und
das,
bam, Die reden aber leider mit Kollega und da.
Ja, gut, aber dann mache ich es beim ersten Mal falsch und nicht beim zweiten Mal auch noch.
Ja, stimmt, das war schon ein bisschen doof.
Also, ja. Nee, das würde selbst hier so einem Durchschnittspodcaster wie uns oder was weiß ich wem nicht passieren. Weil ich, also so ein MP3 zu benennen und aufs Richtige zu klicken, wenn du irgendwie eine Fernsehsendung fährst, das solltest du schon hinkriegen.
Das stimmt wohl.
Naja. Egal.
Vielleicht kann da mal, ich habe es nämlich gerade heute gehört, der Podcast Fernsehmüll. Der redet nämlich immer über solche Themen. Vielleicht kann der mal erklären, wie sowas passieren kann. Ich meine, der hört uns. Auf jeden Fall twittert er manchmal mit uns.
Ich glaube, er hört eher Cocktail-Podcast. Aber egal. Wenn er das hört, kann er das ja mal sagen.
Ja.
Ja, so viel dazu. Also, ZDF Neo hat eine neue Interviewsendung. Schulz und Böhmermann. Gerne mal reingucken, wenn ihr die alte mit hier Dings und Böhmermann, wenn ihr die mochtet. Er sagt ja ihren Namen nicht mehr. Ich halte mich jetzt da mal dran.
Warum erwähnt er die eigentlich nicht mehr?
Ich weiß nicht, das ist vermutlich irgendwie nicht im Freundlichen auseinandergegangen oder irgendwie so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich finde das auch, ich weiß, keine Ahnung, was da vorgefallen ist, vielleicht hat da irgendjemand mehr Gossip-Infos und kann die mal auch in die Kommentare schreiben, aber für mein Empfinden, auch was man so aus der Radiosendung, ich weiß nicht, ob du Sanft und Sorgfältig hörst.
Ja, also seit
egal.
3 Monaten ungefähr, ja, seitdem ich auf dem Konzert war.
Ah, okay. Ich höre es schon 1,5 Jahre oder so.
Warum hast du mir nicht davon erzählt?
Habe ich das nicht sogar mal in der Sendung erwähnt?
Echt?
Egal. Wenn da hin und wieder mal das Thema darauf kommt, dann merkt man durchaus, dass irgendwie habe ich das Gefühl, bei Böhmermann weiß man ja nie so genau, der ist ja immer so ironisch doppelt gebrochen, man kann sich ja bei ihm nie so wirklich sicher sein. Aber irgendwie höre ich da eine Kränkung raus. Und ich glaube, die Sendung hatte ja eigentlich großes Potenzial. Also die war ja frisch anders und irgendwie auf so eine Schiene zum Erfolg gesetzt irgendwie. Und ich glaube, die hätte irgendwann mal im großen ZDF landen können und ein echter Durchbruch für beide sein können, wo sie einem sehr viel größeren Publikum bekannt werden. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass er das noch nicht verwunden hat, so richtig, dass er da noch ein bisschen sauer ist. Wie gesagt, ich habe keinerlei Infos, es ist nur so mein Bauchgefühl.
Vielleicht hatten die auch was miteinander. Zuhöre. Oder? Hatten die nicht was? Nein?
Miteinander? Das wäre jetzt ein pures Gerücht, da habe ich keinerlei Infos zu. Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. So. Du möchtest noch einen Podcast empfehlen.
Warte mal, ich bin hier ganz durcheinander durch diese riesige Sendungsdokument, was wir heute haben. Ja, Podcast. Ich höre seit ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, wie ich ihn gefunden habe, den Anerzählt-Podcast. Der ist von Dirk Prims, heißt der, glaube ich.
Jep.
Ist ja blöd, wenn du hier Leute erwähnst und dann die Namen falsch sagst.
Das ist ja wie bei Methodisch Inkorrekt.
Ja, er macht eigentlich jeden Tag eine Sendung, ganz wenige Tage. Ja, ganz wenige Tage, wo er keine Sendung macht. Und er nimmt sich immer die Zahl seiner Sendung als Thema.
Also heute hätten wir 417, 18.
Genau, bei uns wäre jetzt 418 das Thema. Und dann sucht er sich halt was, sagen wir mal, entfernt passendes zum Thema aus. Also es ist nicht so, dass es wirklich so, okay, die 417 ist das, ich glaube bei Folge 90 war das, da hat er über irgendwas geredet und hat gemeint, in dem Buch auf Seite 90, merkt ihr was, redet über das und das und dann ist es halt das Thema für seine Folge, worüber er reden will. Also ist nicht immer direkt, aber er hat immer gute Themen und er hat sie gut recherchiert und wirklich toll eingesprochen. Also das, die Produktion ist echt super gut, keine Ass, keine sondern richtig auf den Punkt. Er hat auf seiner Webseite einen Artikel darüber geschrieben, wie er aufnimmt und er sagt, er nimmt halt dann 3-4 Sendungen am Stück auf, also spricht die ein, die dauern dann zwischen 10 und 15 Minuten. Gegebenenfalls setzt er auch nochmal neu an, wenn er irgendwas nochmal sagen will. Und dann lässt er sie ein paar Tage abhängen und dann schneidet er sie. Und dann schneidet er sie eben runter auf 6 bis 8 Minuten.
Was ein Aufwand.
Nimmt alle Äs und so weiter und alles raus. Das ist krass, oder?
Ja.
Und das mit einer täglichen Sendung. Dann ein bisschen Musik dazu, manchmal Musik vorne, manchmal Musik, zwischendrin. Passend, gut, lautstärkemäßig natürlich alles angepasst und so. Wirklich toll. Also nicht nur eben interessant, dass es sich lohnt zu hören, weil einfach die Themen interessant sind, die er bringt, sondern auch einfach schön produziert, dass es richtig Spaß macht, das zu hören. Also von daher doppelte Empfehlung.
Ich glaube, in Folge 418 würde es um den Paragraphen 418 der Zivilprozessordnung gehen. Der besagt nämlich über die Beweiskraft öffentlicher Urkunden mit anderem Inhalt, dass öffentliche Urkunden, die einen anderen als den in Paragraph 415 und 417, das überlasse ich dem Hörer zum Nachlesen, bezeichneten Inhalt haben, begründen den vollen Beweis der darin bezeugten Tatsachen. Der Beweis der Unrichtigkeit der bezeugten Tatsachen ist zulässig, sofern nicht die Landesgesetze diesen Beweis ausschließen oder beschränken. Da denkt mal drüber nach. Ich habe auch keine Ahnung, was ich da gerade gesagt habe, aber es scheint mir deutsches geltendes Recht zu sein. Es gibt auch noch einen dritten Absatz, der würde jetzt allerdings nur alle verwirren, weil wir sind ja jetzt schon verwirrt genug. Ja, so viel dazu.
Ja. Anerzählt Podcast, so.
Schön. Den Dirk kenne ich, obwohl ich seinen Podcast jetzt nicht höre und du kennst ihn ja auch, weil, ja, jetzt Mordsüberleitung, wir haben ihn getroffen, denn er ist auch aus der Frankfurt-Rhein-Main-Region und da gibt es ein mittlerweile geradezu regelmäßig stattfindendes Treffen der Frankfurter Podcast-Szene, die sich dann seit kurzem auch diesen Titel gegeben hat. Wir heißen Pod-Äppler, du hast da ein D vergessen, Schurke. Du wolltest jetzt nicht wirklich, dass ich das ohne D vorlese, oder?
Nein, ist mir gerade eben erst aufgefallen, also kurz bevor du es sagen würdest, aufgefallen.
Ja, ja, der Pod-Äppler treffen sich, wie das ja, ich weiß nicht, angefangen hat, das glaube ich damals mal von Berlin abgesehen mit dem Göttinger Podcast-Cluster und dann kamen irgendwann die Hamburger und mittlerweile gibt es solche Treffen ja fast in jeder größeren Metropolregion. In Frankfurt nennt sich das Pod-Äppler und es war wieder ein sehr nettes Treffen. Wir waren hier bei mir um die Ecke, ich konnte da hinlaufen, das war sehr praktisch.
Das ist ganz gut, ja.
Haben ein bisschen Frankfurter Schnitzel und so Zeugs wurde da verspeist. Eine Menge grüne Soße und eine Menge Äppler getrunken. Diesen Workshop, den es hier gab, den haben wir ja verpasst, ne?
Ja, das war echt ein bisschen blöd von uns.
Aber ich habe mir heute mal angefangen, so ein paar Videos daraus anzugucken.
Okay.
Also da gab es ja Videoaufzeichnungen, die sind jetzt zum Teil schon auf YouTube. Es gibt auch eine Seite, podäppler.de. Ich glaube, Äppler mit AE geschrieben dann an der Stelle, meine ich wohl. Ja. Und im Moment wird auch daran gearbeitet, dass wir vielleicht irgendwo so eine Liste, oder die gibt es schon zum
die
Teil.
Schon. Die ist schon fertig.
Ja, aber die ist noch nicht ganz vollständig und im Moment ist es auch nur eine Liste, wo man klicken kann. Das lässt sich noch nicht wirklich automatisieren. Also im Moment diskutiert man, ob wir einen gemeinsamen Feed vielleicht bekommen, wo man sozusagen den Frankfurter Podcast-Cluster, wo wir dann natürlich mit unseren beiden Sendungen dazu zählen würden, aber eben auch Dirk mit anerzählt und noch zig andere. Wo man
hast
den so.
Hast du mal bei der Seite auf die letzten, auf die allerersten Seiten geklickt? Wenn du ganz, ganz in die Geschichte gehst, zu den ersten Seiten, das sind halt 2 Seiten lang nur Cocktail-Podcast.
Das ist schön.
Ja.
Das gefällt mir.
Ja.
Da müsste aber auch ganz viel Sneakpot sein.
Ja, aber Sneakpot geht doch nur 60 Folgen zurück.
Ich werde das sofort aufdrehen. ja. Nee, das habe ich nicht gemacht. Das ist schön. Ja, also die es wäre eine der Ideen ist möglicherweise, dass man so ein Feed macht, wo man gesamt Frankfurt Cluster auf einen Schlag abonnieren kann, alle Pod-Äppler in einem Feed rein. Das hat aber technisch so ein paar wo man nochmal drüber nachdenken muss und vielleicht läuft es auch darauf raus, dass wir einfach nur irgendwie eine OPML-Datei anbieten. Das ist dann so ein File, das kann man in Instacast oder in Overcast oder was ihr auch immer benutzt. Einfach reinkippen. Das ist sozusagen eine Liste von Dingen, also eine Liste von Feeds. sodass man einfach eine OPML-Datei irgendwie in die Dropbox schmeißt und oder den Link kopiert und dann irgendwie Instacast oder was oder Overcast sagt, hier ist das OPML, dann abonniert er alle Feeds auf einen Schlag.
Oh, das ist ja ganz praktisch.
Dann
kann man sie einzeln wieder rausschmeißen.
Die man genau, dann kann man da reinhören, kann sich da sozusagen Überblick verschaffen und kann halt irgendwie feststellen, was weiß ich, Berichte vom Ponyhof interessieren mich nicht. Das habe ich jetzt frei erfunden, hoffe ich. Ich weiß nicht, was wir da alles haben. Ich habe den Überblick selber noch nicht.
Weißt du, was ich lustig fand an dem Abend? Dass der den Eintracht-Podcast machte, genau neben dem saß, der den VfB-Podcast machte.
Der VfB-Podcast kommt aus Frankfurt?
Es gibt einen VfB-Podcast, irgendwie Brustring oder irgend sowas. Der kommt aus Frankfurt. Also gibt einen Frankfurter VfB-Podcast.
Das ist ja auch schön.
Ja.
Nee, das war mir.
Und es gibt einen FSV-Podcast. Also es waren drei Fußball-Podcasts da.
Das ist überhaupt interessant, diese Zusammensetzung der Frankfurter Podcast-Szene, weil man hat ja immer so das Gefühl, die dominierenden Themen in der Podcast-Szene sind irgendwie Apple und Tech und Apple und Tech. Und Laber-Podcasts, ganz wichtig. Also auch so, wenn ich auf dem Podlove-Workshop war oder so, da war natürlich schon irgendwie vertreten, dass da aus allen möglichen Themenbereichen Leute kamen, aber was du am häufigsten gehört hast, hier, wir sind hier irgendwie Apple-Heads oder Mac-Geeks oder es sind jetzt auch alles Namen, die ich nicht verbürgen kann, aber das ist ein Thema, was immer und immer wieder kam und dann halt so Laber-Podcast, ich mache so Interviews mit so und ich rede so mit Leuten. Das ist ja auch beides nichts Schlimmes, aber interessant ist, und ich höre auch viele von denen und finde die auch ganz toll, aber was interessant ist, in Frankfurt gibt es natürlich Interview-Podcasts, aber es gibt überhaupt keinen, also zumindest in dieser Pod-Äffler-Gruppe, wie wir da saßen, überhaupt keinen Tech-Podcast. Wir haben irgendwie Leute, die über alte Computerspiele reden, wir haben viele Leute, die über Kulturthemen reden, Literatur.
Alte Computerspiele spielen, während die, deshalb hast du da mal reingehört?
Bin ich noch nicht zugekommen, aber den habe ich schon abonniert jetzt.
Ja, den habe ich ja auch schon reingeklickt. Ich habe
so eine Riesenliste, ich bin noch nicht dazu gekommen, irgendwas davon zu hören, aber ich werde mich auf jeden Fall noch ein bisschen umgucken. Deshalb, ich finde die Idee mit diesem Sammelfeed toll, ich würde den gerne abonnieren. Ich kann ja unsere Sendung dann da rauslöschen, die kenne ich ja schon. Aber dann hätte ich alles einfach auf einen Haufen. Ja, und wir haben Literatur-Podcasts und ich weiß nicht was.
Mehrere, gell?
Ja, genau. Dann haben wir eben unsere beiden Beiträge, so Film und Cocktails und so. Also alles Mögliche an Themenbereichen außer Tech. Und das ist irgendwie interessant. Warum das so ist, keine Ahnung. Vielleicht tauchen auch noch ein paar Tech-Podcasts aus der Rhein-Main-Region auf, die sich einfach noch nicht aus der Deckung gewagt haben, von denen wir nichts wissen. Keine Ahnung, wird sich zeigen.
Ja.
Der VfB-Podcast heißt übrigens Rund um den Brustring. Das ist interessant. Die brauchen auch mal ein neues Logo. Dringend. Nicht nur wir.
Magst du unser Sneakpot-Logo nicht mehr?
Doch, das Sneakpot-Logo ist super. Das Cocktail-Podcast-Logo finde ich furchtbar. Obwohl ich selbst mit daran beteiligt war, aber es war mir damals schon, ich dachte schon, okay, das ist besser, kriegen wir es nicht hin, weil wir einfach Stümper sind, was Logos angeht. Aber das heißt ja nicht, dass ich es hinterher mögen muss. Ja, gut, also was bleibt jetzt da für unsere Hörer? Also man kann mal auf podappler.de
auf jeden Fall
mal gucken,
spannend.
Was es noch so an Sendungen hier aus der Gegend gibt. Man kann, wenn man selber vielleicht Podcaster ist und hier in der Gegend wohnt oder vorhat, einen Podcast zu machen, kann man sich bei Podappler mal durchklicken. Da geht es auch irgendwo dann weiter zum Sendegate. Da gibt es ja die große deutschlandweite Podcaster-Community und auch da werden wir, gibt es eine eigene Rubrik, Podappler. Und da sieht man dann auch, wann die nächsten Treffen sind. Und dann kann man da hinkommen und vielleicht irgendwie sich mal mit anderen Podcastern austauschen, wenn man da vielleicht selber vorhat, einen zu machen und irgendwie noch so ein bisschen Anschub braucht oder einen Tritt in den Arsch abholen möchte oder so. Das gibt's da alles. Sind sehr nette Leute, weiß nicht.
Das auf jeden Fall.
Ja. Du hast dich lange mit Frau Dina unterhalten zum Beispiel.
Das stimmt, ja.
Frau Dina ist ja da so der große Star, habe ich das Gefühl.
Findest du?
Weiß nicht.
Ich fand die sehr entspannt.
Die ist total entspannt. Absolut, ja. Total nett. Aber sie macht halt eine Sendung mit Holgi, weißt du, das ist so.
Das ist schon
so
mit
was,
Holgi.
Die hat einfach, ich glaube, von allen, die da saßen, hat sie einfach das größte Publikum. Wenn sie mit Holgi redet, dann hat sie wahrscheinlich irgendwie fünfstellige Zuhörerzahlen und ich wüsste nicht, dass wir die auch hätten. An guten Tagen vielleicht mal.
Ja.
Ja. Nee, nach sehr, sehr, sehr vielen Monaten hat dann so eine Sendung mal so viel Downloads. Du wolltest aber noch...
Ich habe noch einen Podcast.
Den jetzt wird's verrückt. Der gehört jetzt aber nicht zu den Applern.
Nee.
Das hätte mich jetzt auch gewundert, weil dann hätte ich den nämlich wahrgenommen dort.
Ja. Es geht, den kennen wahrscheinlich alle schon, nur ich bin jetzt gerade mal über den gestolpert. Es geht um Puerto Partida. Das ist Partida,
ja. Ich glaube, du hast da hinten ein T gesprochen gerade.
Echt? Ah, egal. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ein interaktiver Rätsel-Podcast auf einer imaginären Insel. Also es geht darum, es sind immer zwei Personen, ein Spielleiter und ein Spieler. Und dieser Spieler wird angeschwemmt an dieser Insel oder springt mit dem Fallschirm ab oder macht sonst irgendwas, landet jeden Fall auf dieser Insel und muss dann halt so in klassischem Rollenspielrhythmus über diese Insel laufen und aufpassen, dass er nicht von dem französischen Gourmet-Kannibalen gefressen wird. Jacques Cousteau heißt er, glaube ich. Ja.
Oh Gott.
Ganz, ganz viele lustige Anspielungen. Die Namen sind alle irgendwie gebutschert von irgendwas. Es ist so lustig. Und ja, die Kandidaten müssen halt irgendwie immer drei Personen aufsuchen, also Leute finden auf dieser Insel, die ihnen Rätsel stellen. Und diese Rätsel müssen sie lösen. Und dann kriegen sie einen Hinweis, wie sie am Schluss so ein Tableau, Board, irgendwas zu bedienen haben, mit dem sie sich dann entweder von der Insel teleportieren können oder Bürger der Insel werden können. Und das Lustige ist halt, wenn die Bürger geworden sind, dann tauchen die meisten in der nächsten Folge, übernächsten Folge oder irgendwann wieder auf als eine Person, die auf der Insel lebt und zum Beispiel Rätselaufgaben stellt. Das dann halt vorher aufgenommen und wird dann eingespielt. Und das Coole ist halt, der Johannes heißt der, glaube ich, ja, der Spielleiter da, der hat ein gefühlt riesiges Soundboard da stehen, mit dem er halt die ganzen Geräusche macht. Also wenn der am Meer ist, dann hast du halt so Meeresrauschen und wenn er dann irgendwo hinläuft und wenn er eine Tür aufmacht, dann geht halt eine Tür auf und dann sind halt immer so Geräusche. Es ist so cool. Oder wenn irgendein Schild zu lesen ist, dann gibt es immer den Schildvorleser und der liest dann halt immer, oder den Reiseführer, der erzählt immer, wo er jetzt gerade ist und was er hier vor sich hat. Das ist total cool. Also ich finde diese Immersion, die er dadurch schafft, ist wirklich gut. Also für mich funktioniert das ganz toll und ich fieber da auch immer mit und rätsel mit und ja, das sind halt so oft so Logikrätsel oder sonst irgendwas. Manche kennt man vielleicht auch schon, aber tut dem überhaupt keinen Abbruch. Wirklich schön und nicht zu schwer, aber auch nicht so ganz leichte Rätsel und ohne zu spoilern, wird hin und wieder auch mal einer verspeist von dem Kannibalen. Das Lustige ist nämlich immer, wenn der Kannibale in die Nähe kommt, dann hört man es daran, dass er pfeift. Und dann ist er gerade am Rätsel und sagt, wenn jetzt zwei mit dem großen Strohhalm und hier, da muss man doch... und dann hörst du halt im Hintergrund schon dieses Pfeifen und der Kandidat wird halt immer nervöser und so, weil er halt das Pfeifen auch auf die Ohren gespielt kriegt. Also ist richtig gut, ist toll produziert, macht richtig Spaß zu hören. Möchte ich dir sehr ans Herz legen.
Ja, das klingt lustig. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht ganz alles verstanden, was du erzählt hast, weil es doch irgendwie ein bisschen schnell ging, aber deine Begeisterung ist hängen geblieben und ich glaube, das Konzept ist zumindest mal so ganz anders. Also so.
Es ist ganz anders.
Und das finde ich
gut. Es ist nur Unterhaltung. Du lernst da nichts.
Das ist ja oft so. Ich höre eine Menge Podcasts, bei denen ich nichts lerne. Das ist ja auch nicht immer Ziel. Zerstreuung kann ja auch ein völlig legitimes Ziel sein, was ich öfter mal verfolge beim Podcast hören. Und nee, ich finde es nur toll, weil wir hatten ja neulich darüber geredet, dass oder generell war das mal ein Thema auch in der Podcaster-Szene. So, wo sind die innovativen Konzepte aus Deutschland? Warum haben wir hier kein deutsches Serial oder eben nur Wer hat Burak erschossen?
Was auch nicht schlecht war.
Ja, vielleicht. Ich fand's nicht so. Und Und das scheint mir ein innovatives Konzept zu sein, wo einfach mal jemand sagt, hier mit dem Medium-Podcast kann man noch ganz andere Sachen machen. Okay. Und wie gesagt, ich habe jetzt noch überhaupt nichts gehört davon, aber das, was du gerade erzählt hast, macht mich neugierig. Ich sehe auch gerade auf der Seite, die hatten eine Pottwichtel-Folge 2015. Was war eigentlich mit Pottwichteln? Wie haben wir das verpasst?
Das haben wir total verpasst. Das ist echt ganz schön peinlich.
Ja, ich bin halt auch mit meiner Podcast-Liste jetzt irgendwo Anfang, Mitte November. Also wundert mich nicht,
dass ich das verpasst. Da war die Anmeldung schon. Also,
ja, eben. Das wird mir jetzt wahrscheinlich irgendwie, wenn ich aus dem Haus gehe, wird mir das auf dem Weg zur Arbeit erzählt werden, nehme ich an.
Da musst du mal ein bisschen aufholen.
Ja, ich bin ja dran. Wir haben jetzt noch 2,2 Gigabyte Download-Dateien, dann ist mein Instacast leer. Und dann komme ich in Overcast. Und das kann ja so Smart Speed und so, weißt du, da hole ich ja noch schneller auf. Da geht es ja richtig ab. Hoffe ich. So ein bisschen.
Ja.
Gut. Puerto Partida. Also werde ich auch. Puerto Partida. Werde ich meine Liste noch fürchterlich länger machen.
Auf jeden Fall mal reinhören.
Genau. So, jetzt mache ich mal hier diesen Tab mit dieser Zivilprozessordnung zu. Das brauchen wir alles nicht mehr. Was haben wir noch? Es war Golden Globes.
Es ist komplett an mir vorbeigegangen, muss ich leider sagen.
Ja, also ich habe es jetzt auch nicht live gesehen. Ich habe mir im Nachhinein halt angeschaut, wer so gewonnen hat. Der große Abräumer war dieser neue Film von Alejandro Iñárritu. Der hatten wir zuletzt mit Gravity ganz prominent. Mhm. Der hat jetzt diesen Film gemacht, spielt irgendwie 1800 Keks in den USA und Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Ich glaube, in Deutschland ist er noch nicht angelaufen, wenn ich mich nicht täusche. The Revenant heißt er. Und das soll ganz, ganz toll sein. Vor allen Dingen auch wieder die Kameraarbeit. Das ist wieder der gleiche Kameramann, der auch bei Gravity die Kamera gemacht hat und dafür, glaube ich, auch ausgezeichnet wurde. Ja, und zwar ganz ordentlich sogar. Das ist der große Abräumer, da konnte ich nichts, das habe ich jetzt mal so zur Kenntnis genommen, weil kenne ich ja noch nicht. Steve Jobs hat zwei Auszeichnungen gewonnen, der Marsianer hat zwei Auszeichnungen gewonnen, das war so die, Ennio Morricone hat sich seinen ersten Golden Globe für Filmmusik abgeholt oder überhaupt seine erste Auszeichnung, ich glaube, der hatte noch keinen, was eigentlich ein Skandal ist. Der war aber nicht da, den hat Quentin Tarantino für ihn entgegengenommen, für Hateful Eight halt. Ja, dann natürlich wieder, das ist ja immer das Entscheidende bei den Golden Globes, wer macht die Moderation, das ist ja auch beim Oscar immer ganz wichtig, aber bei den Golden Globes war es ja in letzter Zeit ein paar Mal Ricky Gervais, letztes Jahr nicht, da war es glaube ich irgendwie Tina Fey und noch irgendjemand, weiß ich gerade nicht mehr, wer das war, noch ein Mädel, eine Dame, habe ich gerade vergessen, egal. Diesmal war es wieder Ricky Gervais und der ist ja sozusagen damit bekannt geworden, dass er so richtig bitterböse Galle ins Publikum spritzt, während er da seinen Eröffnungsmonolog hält. Ja. Und auch diesmal hat er ein paar Mal ordentlich ausgeteilt. Ich mag Ricky Gervais sehr, ich kann da immer sehr lachen. Ich kann aber auch verstehen, wenn man das für unter der Gürtellinie Humor hält. Ich finde den super witzig, ich kann mich da gut wegschmeißen dabei. Und fand diesmal nicht ganz so bissig. Bisschen albern finde ich, dass die ausstrahlende Sender, über den er ordentlich auch hergezogen ist, dass die sich diesmal entschieden haben, nicht zu piepsen, sondern zu muten, wenn böse Dinge gesagt werden.
Okay.
Und zwar nicht nur ein Wort, sondern ganze Sätze. Und man kennt das ja bei dem Piepsen, dass es oft egal ist, ob gepiepst wurde. Weil man eigentlich rekonstruieren kann, wenn da nur so einmal and then go beep yourself, dann brauche ich nicht piepsen, da wissen alle, was da gesagt wurde.
Genau.
Aber wenn ich jetzt einen ganzen Satz rausnehme und da einfach irgendwie 8 oder 9 Sekunden, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber gefühlt Stille ist und ich sehe nur noch eine Mundbewegung, dann muss ich halt Lippenleser sein, wenn ich irgendwas verstehen will. Und das bin ich nicht, also ist dann wirklich komplett der ganze Satz weg. Und du siehst dann nur auf dem Ausdruck der Gesichter des Publikums, in das als nächstes geschnitten wird, dass die sich halt entweder wegschmeißen oder geschockt gucken oder so. Also nach dem Motto, das hat er doch nicht wirklich gerade.
Aber eine unzensierte Version davon gibt es nicht.
Ich habe jetzt auf YouTube keine gefunden und nach dem, was ich gelesen habe, war das sowohl im Fernsehen als auch im Internetstream. Also wüsste ich jetzt nicht, wo die herkommen soll, wenn nicht vom Sender selber. Oft ist es ja so, dass, dass im amerikanischen dann im Fernsehen die gebiebte ist und im Internet die ungebiebte oder so. Ja. Das schien hier auch nicht so zu sein. Das ist halt diese amerikanischen FCC-Rules da mit ihrem Gepiepse, das finde ich also nach wie vor eine alberne Scharade, die sie da spielen, aber gut, mein Gott. Gerade deshalb schien er Spaß zu haben, also auch mit Mel Gibson hat er da noch so ein bisschen, weil Mel Gibson hat er ja die letzten Jahre ordentlich drüber hergezogen immer und diesmal musste er ihn halt anmoderieren und das hat er dann auch mit einer Genüsslichkeit gemacht. Die dann ganz schön war. Ja, ob man das jetzt nachholen muss, weiß ich nicht. Es gibt den Opening-Monolog, kann man ja bei YouTube, glaube ich, relativ schnell finden und nachholen. Und der geht auch insgesamt so zwischen 6 und 8 Minuten oder sowas. Das ist schnell nachgeholt und der Rest, mein Gott, da liest man sich bei Wikipedia durch, wer was gewonnen hat. Okay. Die Oscars finde ich dann doch auch schon relevanter zu gucken. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt sinnvoll zu machen gewesen wäre, das live zu gucken. Ich keine Ahnung, wo man es hätte kriegen können oder durch was für brennende Reifen man hätte springen müssen. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe es auch erst am nächsten Tag mitgekriegt, dass es jetzt gewesen ist.
Okay, ich habe, ja, mir geht sowas vorbei.
Ja, Lady Gaga hat ihren ersten Golden Globe gewonnen für gleich ihre erste schauspielerische Rolle, meine ich wohl.
Oh.
Und zwar Horror, oh Gott, jetzt muss ich gucken, wie das hieß. Gibt's doch nicht. Da, American Horror Story Hotel.
Aha, ja.
Lady Gaga. Und das war, die war ganz von den Socken. Die war total, die war nicht gerührt, die war umgerührt.
Was?
Die ist da auf die Bühne, dann haben da noch so zwei Herren irgendwie sie mit auf die Bühne begleitet, damit sie dann nicht umfällt oder so. Und dann hat sie ganz, ganz herzerweichend da sich bedankt und das sei das Größte in ihrem Leben und überhaupt. Und ich dachte, sie fällt gleich in Ohnmacht. Hm. Es gibt so ein fieses Foto, das im Moment im Netz kursiert, wo mir ist das auch tatsächlich aufgefallen, während das live lief. Also während, was heißt live? Also während ich dieses Video nachher geguckt habe, ist es mir direkt aufgefallen, in dem Augenblick, wo sie zur Bühne geht, geht sie hinter dem Stuhl von Leonardo DiCaprio vorbei und der macht in dem Augenblick irgendwie so ein feixendes Gesicht. Der hält sich so die Hand vor den Mund und guckt, wie sie hinter ihm vorbeigeht und irgendwie hat man das Gefühl, er amüsiert sich über irgendwas oder lacht über einen Witz oder macht gerade einen Witz, den er selber brutal lustig findet. Man weiß natürlich nicht, ob der in irgendeinem Zusammenhang mit Lady Gaga steht oder ob die an dem Tisch gerade über was komplett anderes reden. Aber das Bild ist halt trotzdem irgendwie, du siehst sie vorbeilaufen und sie ist so, sie hat noch so diesen Schock im Gesicht, weil sie das noch nicht so richtig fassen kann, dass sie das jetzt gewonnen hat. Und er sitzt da und hat diesen feixenden Gesichtsausdruck. Da kann man jetzt natürlich alles mögliche Gemeine reininterpretieren. Man weiß nicht, was da jetzt Thema war oder warum er so guckt, aber ist gerade so ein fieses Foto, habe ich vorhin ein paar Mal durch Twitter fliegen sehen und ist mir beim Gucken auch schon aufgefallen gewesen.
Okay. Oh.
So, nächstes Thema. Haben wir noch nächstes welche? Thema.
Ich glaube nicht. Ach doch, ich wollte dich noch fragen, aber das können wir ja auch nachher machen. Habt ihr dieses Jahr wieder Kalender gemacht bei eurer Firma?
Ja, aber von mir ist wieder dasselbe Foto drauf.
Das ist ja schön.
Dafür habe ich einen Kollegen.
Kollegen es wieder genauso anmalen.
Was hat man mir denn gemalt? Ein Schnurrbart, hoffe ich.
Nee, gar nichts.
Dafür sind zwei neue Kollegen drauf und zwei andere weg.
Ah.
Und die neuen Kollegen, also die Fotos habe ich ja alle geschossen. Sogar das von mir selbst, also da habe ich natürlich nicht abgedrückt, weil das ging nicht, aber und einen habe ich glaube ich, zu groß gemacht jetzt. Also das Fiese ist, das Foto ist eigentlich so okay, aber sein Kopf, der ist relativ klein, der Kollege. Und aber ich habe den Kopf genauso groß gemacht wie die anderen Köpfe und dadurch wirkt das jetzt irgendwie falsch, wenn man ihn kennt vor allem. Wenn man ihn nicht kennt, ist es wahrscheinlich, fällt es gar nicht so auf.
Der ist alles gleich.
Aber wenn man ihn, die sind jetzt halt alle gleich groß, die Köpfe, und eigentlich ist sein Kopf halt kleiner als die von anderen Leuten. Und dann guckst du da so drauf und denkst dir, der stimmt irgendwie nicht.
Da stimmt irgendwas.
Aber das ist uns auch erst hinterher aufgefallen. Und die Leute, die den Kalender jetzt irgendwie haben, die wissen das ja nicht. Insofern ist es ja egal.
Verschickst du wieder?
Die sind alle schon raus. Ich guck mal gucken, wir haben bestimmt noch welche. Ich schicke dir noch einen.
Das ist lieb, vielen Dank.
Ja. So gucken, ob ich
bin nämlich ganz irritiert. Jetzt ist neuer Monat. Ich kann gar nicht mehr vorausschauen, sozusagen.
Das tut mir sehr leid. Ich hätte eher reagieren müssen.
Ja.
Ja, also wie gesagt, das sind eigentlich die Weihnachtsgeschenke für unsere Kunden. Und ihr seid ja nicht Kunde bei uns, deshalb taucht ihr in dieser Datenbank nicht auf.
Ach so.
Aber ja, ich guck mal. Also was heißt Weihnachtsgeschenk? Ist das falsche Wort? Ist halt so ein Werbegig.
Ja.
Ja, aber ich glaube, da müsste noch irgendwo einer sein.
Okay, das wäre cool. Vielen Dank. Haben wir sonst noch Themen?
Ich glaube nicht.
Gibt es noch was von der letzten Sendung, das wir noch verarbeiten müssen in einer interaktiven Gesprächsgruppe?
Nee, also wir wurden jetzt gelobt auf Twitter, gerade heute noch. Dass wir eine spoilerfreie Besprechung von Star Wars hingekriegt hätten. Ich habe dann angemerkt, dass wir gespoilert haben, dass Yoda im siebten Teil nicht stirbt. aber offensichtlich war man da uns jetzt, also da haben wir Anerkennung bekommen, dass das, dass wir offensichtlich wirklich nicht gespoilert haben und trotzdem irgendwie über den Film geredet haben, was ja nicht so einfach war, das muss ich mal ja auch sagen.
Ja.
Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was es noch so.
Es gab noch einen Hörer. Luca, unsere Folge hat ihn motiviert, Star Wars im Kino anzuschauen.
Das ist doch auch schön.
Aber für ihn keine 10 Punkte wert. Na, gut.
Ja, gut, das.
Und es wird schon wieder Making a Murderer empfohlen.
Making a Murderer, ja, auf Netflix, ne? Das haben wir jetzt schon mehrfach empfohlen bekommen.
Das haben wir mehrfach empfohlen. Ich traue mich da nicht so richtig dran, weil ich mich da ganz schön drüber aufregen werde.
Weil?
Habe ich das Gefühl. Es geht ja im weitesten Sinne, da gibt es übrigens jetzt auch einen Podcast zu, um die Ungerechtigkeit des juristischen Systems. Dass halt einer zu Unrecht verurteilt worden und so weiter und von da an.
Ja, okay. Ja. Ja, bei mir ist jetzt im Moment das Problem, ich habe im Moment kein aktives Netflix-Abo. Müsste ich jetzt mal gucken, na, ich habe halt im Moment genug bei Amazon Prime zu gucken und
ach so.
Bei Netflix, wenn ich jetzt wieder so ein, zwei Sachen finden würde, wo ich sagen würde, ich kann jetzt hier nicht nur für eine Serie, sondern vielleicht finde ich zwei Serien oder sowas, wo ich und Filme, wo ich sage, hier hat sich jetzt wieder einiges angesammelt, was ich nicht gesehen habe. Damals hatte ich bei den Filmen so ein bisschen das Gefühl, die Sachen, die mich wirklich interessieren, habe ich schon geguckt. Da ist natürlich dann noch ganz, ganz viel Kram in dem Katalog drin, was mich aber alles nicht so triggert. Und die Serien, die ich sehen wollte, hatte ich damals durchgeguckt und dann habe ich es erstmal auslaufen lassen, das Abo. Was aber nicht heißen muss, dass ich es nicht wieder aktivieren kann irgendwann. Da muss ich mal schauen. Aber deshalb, dieser unmittelbare, es kommt in den Kommentaren der Tipp, man möge das mal anklicken und man klickt dann gleich am nächsten Abend. Das geht halt gerade nicht, da müsste ich jetzt erst ein neues Abo machen.
Mhm.
Aber vielleicht tue ich das noch.
Ja.
Gut.
Gut.
Dann bleibt uns noch, uns zu verabschieden, zu hoffen, dass ihr uns treu bleibt und gerne auch wieder Kommentare schreibt, auch unter die 418. Folge. Ja, und bis nächste Woche, ne?
Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Der Sneakpost ist unterwegs in der Wildnis. Wir besprechen von dort für euch. Quatsch. Das ist total falsch angefangen. Die Pointe ist kaputt gegangen.
Dann fang noch mal an.
Ja. Das ist Folge 17 oder 18?
418, glaube ich.
418.
Warte, guck noch mal schnell. Ja, 418.